Geschwister und Freunde, uns beschäftigt gestern Abend und heute Vormittag der Prophet Jesaja, Höhepunkte im Buche Jesaja. Das hat mich ja in den letzten 2 Jahren beschäftigt und dann sind 2 Bücher entstanden. Jesaja, zweiter Teil, ist ja besonders von Evangelium erfüllt. Der zweite Teil überragt aufs Ganze gesehen den ersten. Herrliches Evangelium, Trost für die nach Babylon weggeführten Juden. Gott hatte das Gericht kommen lassen, aber nun lässt er auch Heil ankündigen. 538 vor Christus hat der Perserkönig Kyros oder Cyrus das Edikt erlassen, dass die Juden wieder heimkehren dürfen und die Stadt und den Tempel wieder aufbauen dürfen. Und das ist vor allen Dingen noch der Trost, den Gott spendet in den Kapiteln 40 und folgende, was nicht ausschließt, dass wir uns all diese Trostworte auch zu eigen machen dürfen. Aber zunächst geschichtlich gesehen geht es hier um Israel und mit Kapitel 40 beginnt etwas Neues im Jesaja. Sie wissen vielleicht, wie viele Kapitel Jesaja hat und Sie wissen vielleicht, wie viele Bücher die Bibel hat. Beides ist 66. Und man hat schon mal versucht, zum Beispiel Bruder Schirmacher hat das mit jungen Leuten mal durchexerziert, dass man vielleicht Parallelen findet zwischen den 66 Büchern der Bibel und den 66 Kapiteln von Jesaja. Im ersten Buch der Bibel geht es um die Erschaffung von Himmel und Erde und Jesaja 1 beginnt ja auch, hört er Himmel, horche auf zur Erde. Am Schluss von Jesaja hören wir von neuem Himmel, neuer Erde und am Ende der Bibel hören wir ebenfalls von neuem Himmel, neuer Erde. 39 Bibelbücher hat das Alte Testament, dann kommt das 40. Damit beginnt etwas Neues, nämlich Matthäus. Und so beginnt auch mit dem 40. Kapitel bei Jesaja etwas Neues. Ich wollte 7 Linien ausziehen und habe gestern Abend 3 davon gehabt. Ich nenne sie kurz. Erstens Evangelium inmitten von Anklagen und Gerichtsankündigungen. Das haben wir gefunden in Jesaja 1, aber auch in 43 und 44, wie Gott einfach ohne Bedingungen zu stellen überraschenderweise ankündigt, wenn ihr wollt, ich vergebe euch alles, ich tilge eure Sünden wie der Nebel, den man ja heute früh auch noch etwas sieht, der aber bis Mittag verschwunden sein wird. Ich tilge eure Sünden wie den Nebel. 2. Linie war das Kapitel Jesaja 53, Jesu Opfer auf Golgatha. Die 3. Linie war Aufgaben und Wesen des geisterfüllten Gottesknechtes. Dazu haben wir Stellen gelesen, die Anfänge aus Kapitel 11 und 42 und 61, wo jeweils Jesus dargestellt wird als der geisterfüllte Gottesknecht. Ich habe gern Bezug genommen immer wieder auf Franz Delitzsch. Manchmal sind die alten Ausleger besser als die neuen. Und Franz Delitzsch, von ihm gab es 1879, schon eine Weile her, 1879 in Leipzig erschien die 3. Auflage seines Jesaja-Kommentars, was für mich sehr interessant war von der Übersetzung her, aber auch von der Auslegung her. Er hat zum Beispiel den Begriff Knecht Gottes mit einer Pyramide verglichen. Immer wieder lesen wir ja, gerade im 2. Teil, von dem Knecht Gottes. Ja, wer ist es? So wird ja gelegentlich Israel angesprochen. Israel, du bist mein Knecht. Wer ist denn nun der Gottesknecht? Ist es Jesus? Ist es Israel? Da war mir Franz Delitzsch sehr dienlich. Er vergleicht es mit einer Pyramide. Unten der Fuß der Pyramide, das ist ganz Israel. Ganz Israel ist berufen, Knecht Gottes zu sein. In der Mitte der Pyramide, da wird es dann schon enger. Da wird als Knecht Gottes auch an verschiedenen Stellen der treu gebliebene Rest bezeichnet, während der große Teil ja im Abfall- und Götzendienst verstrickt war. Und ganz oben in der Spitze, da ist es dann einer. Und das ist Jesus, in dem, wie Delitzsch schrieb, sich Israels Wesen sonnenhaft konzentriert. Nun gehen wir aber weiter. Punkt 4, 5, 6, 7 soll uns jetzt beschäftigen. Viertens, eine Linie, die wir bei Jesaja immer wieder finden und die mir große Freude macht. Der Prophet, der so vieles von Gerichten Gottes schreibt, ganz schrecklich manchmal, Jesaja 24, die Jesaja-Apokalypse, wenig Menschen bleiben übrig. Solche Aussagen, da fragt man sich, betrifft es die ganze Erde oder nur den Nahen Osten oder Israel oder was ist da im engeren Sinne gemeint? Das habe ich versucht zu erklären. Heilsames Gericht, Gericht mit Ziel und Zweck und Ende. Und da denke ich besonders an zwei Kapitel, nämlich Jesaja 28 und Jesaja 57. Dieser Prophet, der so vieles und so Schreckliches über Gerichte sagt, das klingt manchmal hoffnungslos, der macht doch wiederum deutlich, dass Gott nicht blindwütig drauf losschlägt. Uns wird ja mal empfohlen von Paulus, zürnet, und sündiget nicht, heißt es im Epheserbrief. Ich denke, da gehört ein Komma hin. Paulus sagt nicht, wir sollen überhaupt nicht zürnen, es muss auch mal gezürnt werden, man kann doch nicht alles gutheißen. Aber beim Zürnen ist die Gefahr bei uns Menschen ja riesengroß. Bei mir besonders, der ich aus einem Geschlecht stamme, wo es jähzornige Typen gab, väterlicherseits, mütterlicherseits vielleicht weniger. Da ist die Gefahr riesengroß, dass man beim Zürnen das Maß verliert und blindwütig, ohne zu denken, zürnt, schimpft oder schlägt, was ja heute nicht mehr so angesehen ist und doch sein müsste, schon wegen dem Papier, das überall auf den Wegen verstreut rumliegt. Wenn man da einen Klaps immer gäbe, wäre das nicht der Fall. Aber das soll man ja nicht. Also, wie ist es mit dem Zürnen Gottes? Gott sündigt nicht, wenn er zürnt, wenn ich das mal ganz einfältig so sagen darf. Gott sündigt nicht, wenn er zürnt. Er hat Maß und Grenze. Und so wird in Jesaja 28 das Richten Gottes mit dem Tun des Bauern, des Landmannes verglichen. Das sind wunderschöne Verse. Ich möchte lesen aus Jesaja 28, Verse 23 bis 29. Zum Teil halte ich mich an die Übersetzung und Texte meines Buches, zum Teil lese ich auch aus der Elberfelder Bibel. Jesaja 28, 23 bis 29. Horcht auf und hört meine Stimme. Nebenbei bemerkt, immer wieder betont Jesaja, Gott durch Jesaja, wie wichtig das Hören ist. Hört, hört, hört. Wenn man Gottes Tröstung erfahren will, wenn man Gottes Willen erkennen will, Gottes Wesen, dann muss man erstmal hören, hören, hören. Das sagt Jesaja immer wieder mit Nachdruck. Auch unser Beten taugt nicht viel, wenn wir nicht Menschen sind, die erstmal auf sein Wort hören. Das hat Professor Ernst Ferdinand Ströter seinerzeit so ausgedrückt: Wie viel wird gebetet, geschrien, gerungen, wie wenig Erhörung geschieht. Warum? Weil wir meinen, Gott müsse zuerst auf uns hören. Und er besteht darauf, dass wir zuerst auf ihn hören. Dann hört er uns. Denn was er uns zu sagen hat, ist ein bisschen wichtiger als das, was wir ihm zu sagen haben. Deshalb sollen wir erst auf ihn hören, sonst kränken und beleidigen wir ihn. Das schließt aber nicht aus, dass wir ihm wirklich alles sagen dürfen, jede Kleinigkeit. Der himmlische Vater wird nie sagen, wie wir Menschen, wie das bei mir vorkommen kann. Also jetzt lass mich mal in Ruhe, mein Kopf ist so voll, voll Gedanken, ich kann das jetzt nicht auch noch brauchen. Das sagt der himmlische Vater nie. Er ist der Unendliche, unendlich erhaben. Also Jesaja 28, 23. Horcht auf und hört meine Stimme. Merkt auf und hört meine Rede. Pflügt wohl der Pflüger den ganzen Tag, um zu säen, bricht er sein Ackerland auf und eckt immerfort? Ist es nicht so, wenn er dessen Fläche geebnet hat, so streut er Dill aus und sät Kümmel und legt Weizen reihenweise hin und Gerste auf ein besonderes Stück und spellt an seinen Rand? So unterwies ihn sein Gott zum rechten Verfahren. Er belehrte ihn. Dill wird doch nicht mit der Dreschwalze gedroschen und das Wagenrad nicht über Kümmel gerollt, sondern Dill wird mit dem Stab ausgeklopft und Kümmel mit dem Stock. Wird Brotkorn etwa zermalmt? Nein, nicht immerzu drischt er drauf los und treibt das Rad seines Wagens und seine Rosse darüber. Er zermalmt es nicht. Auch dies ist von Yahweh, der Herrscharen, ausgegangen. Seinen Rat und Plan hat er als wunderbar erwiesen, seine Einsicht als großartig. Ich denke, das gehört zum Wichtigsten im Propheten Jesaja. Wir wissen alle, auch wenn wir nicht Landwirte sind, dass der Bauer nicht zum Zeitvertreib oder aus Vergnügen pflügt oder eckt oder drischt. Ich kenne mich da ja ein bisschen aus, weil ich ja in der Jugend in der Landwirtschaft tätig war, vom 11. bis 15. Lebensjahr, bevor mich der Hitler als Luftwaffenhelfer tätig werden ließ, um nach Möglichkeit nachts englische Flieger abzuschießen bei Düsseldorf. Also da habe ich ja vorher nachmittags, wenn die Schularbeiten schnell, schnell hingelegt waren, schnell, schnell dem Onkel geholfen auf dem Bauernhof im Rheinland. Da habe ich mit dem Traktor gepflügt. Das war ein kleiner Deutz, 8 Kilometer, Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Aber immerhin, da konnte ich helfen. Geeckt habe ich nicht, das haben die Knechte gemacht mit den Pferden. An die Pferden hat mich der Onkel weislich nicht herangelassen. Die könnten mich ja auf den Fuß getreten haben. Und beim Dreschen, da war ich aber auch dabei. Damals wurde ja noch, gab es noch keine Mähdrescher, wohl Mähbinder hatte mein Onkel, sodass die gebundenen Weizen oder Gerste oder was hinten herausfielen dann und die wurden dann aufgerichtet und getrocknet und danach zu gegebener Zeit kam der Erntewagen und wurde aufgeladen und stolz fuhr der 14-jährige Heinz Schumacher mit dem Traktor den Erntewagen vor die Scheune. Aber rückwärts rein in die Scheune 84, das konnte ich dann doch nicht. Das musste ich dann schon dem Onkel überlassen. Fahren Sie mal mit 4 Achsen rückwärts. Das bringt nicht jeder richtig hin. Also, und bei Gerstedreschen, da war dann besonders viel Staub aufgewirbelt, mehr als beim Weizen. Das war dann eine staubige Angelegenheit. Das wurde dann im Winter gemacht. Mit anderen Worten, Sie wissen, hier redet einer, der versteht ein bisschen was davon. Pflügen, Eggen, Dreschen. Und hier in Jesaja erfahren wir etwas über die antike Landwirtschaft. Da gab es natürlich weder Mähdrescher, auch noch keine Dreschmaschinen in den Scheunen, sondern das wurde auf andere Weise mit Pferd und Dreschwalze, die da im Kreise rumgetrieben wurden, wurde das gemacht. Das hat nun eine Bedeutung für die Gerichte Gottes. Der Jesaja will ja nicht was aus der Landwirtschaft erzählen, sondern ihm geht es um das Tun Gottes, das damit verglichen wird. Und da wird deutlich, dass die Gerichte Gottes sinnvoll und zweckvoll sind und ein Ende haben. Dazu möchte ich nochmal Franz Delitzsch zitieren. Er sagt zu Vers 24 bis 28, Gottes erzieherische, seelsorgerische Weisheit in Bildern aus der Landwirtschaft pflegt immerfort zu pflügen, der Pflüger um zu säen. Dazu hat er kommentiert, das Pflügen, welches den Ackerboden öffnet und das Eggen, das die Erdschollen bricht, geschieht zu dem Zwecke des Säens. Also eben nur so lange, bis der Boden zur Aufnahme der Saat fähig gemacht ist. Nicht ohne Ende. Der Boden soll zur Aufnahme der Saat fähig gemacht werden. Da dürfen wir jetzt im übertragenen Sinne auch an den Herzensboden denken. Vers 26, es ist ein göttlicher Instinkt, nach welchem der Landmann so handelt. Vers 27, denn nicht mittels Dreschschlitten wird ausgedroschen Schwarzkümmel und nicht Wagenrad über Kreuzkümmel gerollt, sondern mit dem Stecken wird ausgeklopft Schwarzkümmel und Kreuzkümmel mit dem Stabe. Brotkorn wird wohl zermalmt? Nein, nicht ewig drischt er drauf los und jagt das Rad seines Wagens und seine Gäule darüber hin. Er zermalmt es nicht. Dazu hat Delitzsch kommentiert, er würde das Brotkorn zermalmen, wenn er die Räder des Dreschwagens nebst den davor gespannten Pferden mit aller Macht darüber hinrasseln lassen wollte. Dies alles seien so großartige Worte, dass man gleich merkt, der Prophet habe Gottes Weisheit in höherem Sinne im Auge. Israel ist Jahwes Acker. Jahwes Strafen und Züchtigungen sind Pflugschar und Egge, womit er diesen Acker gewaltsam aufreißt, umwirft und furcht. Aber das währt nicht immer. Ist der Acker dergestalt gelockert, geebnet und wieder tragbar geworden, so folgt auf das wehetuende Pflügen ein segnendes Säen und Pflanzen. Wunderbar. So folgt auf das wehetuende Pflügen ein segnendes Säen und Pflanzen. Das ist der Sinn der Gerichte Gottes. In mannigfach abgestufter und weislich geordneter Gnadenfülle. Ferner, Israel ist Jahwes Tennenkind. Er drischt es, aber er drischt es nicht bloß, er klopft auch. Und wenn er drischt, so drischt er nicht immer fort. Jahwe straft, aber um segnen zu können. Er sichtet, aber er vernichtet nicht. Er drischt die Seine nicht, sondern er klopft sie. Und wenn er sie auch drischt, so werden sie doch nicht zermalmt. Ob daher der Ausdruck kommt, den man früher in der Erziehung hören konnte, heute wohl weniger, wenn die Mütter zu den Kindern sagten, du kriegst aber gleich deine Dresche. Ob das aus Jesaja 28 kommt, weiß ich nicht genau. Jedenfalls ist hier die Rede vom sinnvollen Richten, Klopfen, Schlagen, Dreschen, Pflügen. Das tut weh, im Bilde gesprochen, diese Vorgänge. Aber auf das wehetuende Pflügen folgt ein segnendes Säen und Pflanzen. Er will zutiefst segnen. Wenn wir an die heutige Völkerwelt denken, das ist uns allen sicher klar, da kann ja Gott nicht die Gesetzlosen, die Übermütigen, die Zügellosen, die Verführer dieser Welt einfach mit guten Worten zurechtbringen. Da muss gedroschen und geschlagen und geklopft werden und gepflügt werden. Das tut weh, ohne Gerichte geht es nicht. Aber diese Gerichte haben Sinn und Zweck und Ziel und Ende. Das wird ja im Neuen Testament dadurch bestätigt, dass die Worte für Pein und Qual, die wir allerdings gelegentlich finden im Neuen Testament, die haben vom Urtext her auch eine nützliche Bedeutung. Ich habe öfter in den Büchern darauf hingewiesen, zum Beispiel in dem Buch Versöhnung des Alls Gottes Wille, aber auch in anderen, dass die Worte für Pein und Qual, Kolasis und Basanos, im Urtext nützliche Vorgänge sind. Kolasis heißt Erziehung zwecks Besserung, Erziehung zur Besserung. Kann man in ganz neutralen alten Wörterbüchern nachlesen. Kolasis ist Züchtigung, Bändigung, Zurechtweisung, Erziehung, Strafe zur Besserung. Wenn wir heute, wir Menschen schon auch bei Übeltätern aller Art uns immer wieder unsere heutige Rechtsprechung sich Gedanken macht, wie können wir die Leute wieder zurechtbringen? Es empört mich ja manchmal, wenn ich so den Eindruck habe bei gewissen Gerichtsurteilen, dass die Richter alles daran setzen, dass nur einem Mörder kein Unrecht geschieht, dass der ganz nach dem Recht behandelt wird. Wir sind doch ein Rechtsstaat. Um die Opfer kümmert man sich offensichtlich weniger. Aber dass nur ein Mörder und ein schwerer Mehrfachtäter, nach der Bibel gehört er ja sofort getötet. Ich bin für Todesstrafe. Aber nicht wie die Amerikaner das machen, erst jahrzehntelang einsperren oder bei Indizien, sondern bei echtem nachgewiesenen Mord oder Mehrfachmord. Aber heutzutage, da kommen die ins Gefängnis, dann gibt es einen Freigänger, der vergeht sich dann wieder an einer Frau, habe ich gerade in der Zeitung gelesen. Kolasis. Züchtigung, Bändigung, Strafe zur Besserung. Selbst wenn wir Menschen, und ich will das ja nicht grundsätzlich verdammen, dass man auf Resozialisierung aus ist, will ich ja keineswegs verdammen, sofern es nicht um Mörder geht. Wenn man resozialisieren will, wie können wir doch den Leuten wieder eine neue Perspektive geben? Nun gut, das ist ja richtig. Wenn ihr Menschen, würde Jesus sagen, die ihr böse seht, resozialisieren wollt, wie viel mehr will der Vater im Himmel? Ja, der will nicht nur resozialisieren, der will retten, der will erneuern, der will auch aus den bösesten Feinden letztlich Gerettete machen. Aber das geht durch Äonen. Kolasis ist also in Matthäus 25, Vers 26 nicht einfach ewige Pein. Ich habe in meiner Übersetzung des Neuen Testamentes, die ist ja auch da vorne auf dem Büchertisch, ich habe in Matthäus 25, 46 nicht ewige Pein übersetzt, sondern Züchtigung der kommenden Weltzeit. Das klingt schon ein bisschen anders und das ist gemeint. Züchtigung der kommenden Weltzeit. Strafe zwecks Besserung, Erziehung. Gott erzieht im Gericht durch Äonen. Und dann das andere Wort für Qual, das, also Pein ist die Kolasis und Qual ist Basanos. Das ist der Probierstein, an dem der Goldgehalt einer Münze etwa festgestellt werden konnte oder überhaupt der Gehalt von Metallen. Also Echtheitsprobe könnte man das wiedergeben. Echtheitsprobe, Züchtigung, das und Erziehung und Zurechtbringung, das will Gott, Gott sei Dank, auch mit uns. Und seine Gerichte, auch wenn es manchmal hoffnungslos klingt, im Alten und Neuen Testament vernichten und so weiter, da kann man lange debattieren. Man kann sich die Bibelstellen für und contra Allversöhnung stundenlang um die Ohren schlagen. Entschuldigung, das machen wir aber lieber nicht. Das machen wir aber lieber nicht. In jungen Jahren hatte ich in Stuttgart eine Unterhaltung mit einem jungen Prediger, einem lieben Bruder von der Freien Gemeinde, 3 Stunden etwa, Bibelstunde hin, Bibelstunde her. Nein, da steht aber ewige Pein. Nein, da steht aber alle werden gerettet. Nein, da steht aber, haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt, das geht Stunden, das nützt gar nichts, dies Bibelstelle hin und her schießen, sondern man muss gewisse Grundlinien erkennen, das Wesen der Gerichte Gottes. Man muss unterscheiden, welche Aussagen betreffen die Ziele und welche den Weg. Man muss erkennen die Sonderstellung des Apostels Paulus, der uns am klarsten über diese Dinge belehrt. Und dann sieht man schon weiter. Jetzt gibt es aber bei Jesaja noch ein anderes Kapitel 57. Da haben wir auch so herrliche Worte über den Sinn und das Ende der Gerichte. Jesaja 57, 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, ewig Wohnender und Heiliger ist sein Name. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um neu zu beleben, den Geist der Gebeugten, neu zu beleben, das Herz der Zerschlagenen. Schon das ist ein wunderbares Wort. 57, Vers 15. Ich bin weder Arzt noch Apotheker, ich kann Ihnen keine Tabletten verschreiben oder dazu raten, aber hier ist ein Herzmittel der besonderen Art, nämlich, dass wir uns vom Herrn her beleben lassen. Dazu muss man natürlich den Kontakt mit diesem Herrn suchen, die Gemeinschaft, wie wir das ja hier heute früh auch tun wollen. 3 Wohnungen Gottes werden uns hier genannt. Er wohnt in der Höhe, in einem Licht, da niemand zukommen kann. Er wohnt im Heiligtum, etwa des Tempels in Jerusalem. Und dann hat er noch eine 3. Wohnung. Er wohnt bei Menschen, in Menschenherzen, die sagen, mit mir ist eigentlich nicht viel los. Ich tauge zu nichts, ich kann wenig. Ach Herr, wozu bin ich da? Zerschlagenen und gebeugten Geistes, um neu zu beleben, den Geist der Gebeugten und neu zu beleben, das Herz der Zerschlagenen. Wer da sagt, mit mir ist eigentlich nicht viel los, der ist gerade recht für diesen Gott, der aus dir etwas machen will, der deine eigene Art und Persönlichkeit nicht zerstört, aber aus ihr etwas machen will durch Umgestaltung, Neubelebung. Lassen wir uns die Neubelebung im Geist und in der Seele bis in einen Körper immer wieder schenken von unserem Herrn, neu zu beleben, den Geist der Gebeugten und das Herz der Zerschlagenen. Wunderbar. Und dann heißt es weiter in Vers 16, denn nicht auf ewig werde ich Rechtsstreit führen und nicht für immer meinen Zorn walten lassen, weil sonst jeder Geist vor mir verschmachten würde oder von mir weg dahin schwinden würde und die Lebensodem, die ich selbst gemacht habe. Vers 16 betont also, wie auch Klagelieder 3, wo wir Ähnliches hören in den Versen 31 bis 33, Klagelieder 3, dass der Herr nicht auf ewig, nicht für immer, nicht unaufhörlich richtet und zürnt oder gar quält, sondern das hat ein Ziel und ein Ende. Dies beweist als Muster und Modell für die übrige Welt die Geschichte Israels. Immer wieder richtet Gott, aber es ist nie sein letztes Wort. Sein Richten ist stets ein Züchtigen mit Heilsabsicht, ein Zurechtweisen und Zurechtbringen. Dies begründet der Ewigseiende in wunderbarer Logik göttlicher Barmherzigkeit damit, dass er sagt, ich würde ja sonst mein eigenes Schöpfungswerk zerstören. Ich schuf des Menschen Geist und Odem, seine Seele nicht zu dem Zweck, sie als missratene Gefäße endgültig zu vernichten, sondern dazu ein Bild Gottes zu sein. Es gibt zwar auch Stellen, die vom Sterben der Seele reden. Das Wort Seele ist ein vielschichtiger Begriff, der in verschiedenen Bedeutungsinhalten gebraucht wird. Wie Gottes Gnade die Sünde überragt, so seine Liebe den Zorn. Er hat ein Ende. Das nennt Delitzsch. Die Selbstbeschränkung des göttlichen Zorns. Wenn Gott seinem Zorn keinen Einhalt täte, so hätte dies die Vernichtung des Menschenlebens zur Folge, welches doch sein schöpferisches Werk ist. Und der Ausleger Dieter Schneider schreibt in der Wuppertaler Studienbibel, würde Gott sich jetzt nicht erbarmen, so würde er das Werk seiner Schöpfung in Frage stellen. Der Schöpfer stünde als einer da, der ein Werk wieder ausgelöscht hätte, das er einst wunderbar ins Leben gesetzt hatte. Aber nicht nur wegen solcher Blamage, in Anführungszeichen, erbarmt sich Gott seines Volkes, sondern weil er treu ist und zu dem steht, was er einmal angefangen hat. Gott macht uns also hier klar in Jesaja 57, ich mache doch nicht mein eigenes Werk endgültig und unwiederbringlich kaputt. Das mache ich doch nicht. Das ist doch nicht der Sinn meiner Gerichte. Dann hätte ich den Menschen ja gar nicht erst zu schaffen brauchen. Ich mache mein Werk nicht kaputt. Gott zerstört nicht sein eigenes Werk, sondern führt es zielwärts durch Gericht und Gnade. Das war Punkt 4, heilsames Gericht. Gericht mit Ziel und Zweck und Ende. Jetzt folgt ein Blick in das messianische Reich, was man auch tausendjähriges Reich nennt. Die Nationen strömen zum Zionsberg im Reich des Messias. Die fünfte Linie, die wir betrachten wollen. Und das findet man ja gleich im zweiten Kapitel von Jesaja. Und da haben wir ja schon die geradezu klassische Stelle vom Friedensreich des Messias. Dann werden Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Dann. Jesaja 2, 2 bis 4. Den Text findet man ähnlich auch im Propheten Micha. Und es wird geschehen am Ende der Tage. Feststehen wird der Berg des Hauses Jahwes auf dem höchsten der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und es strömen zu ihm alle Nationen. Und viele Völker machen sich auf und sprechen. Kommt, lasst uns hinaufsteigen zum Berge Jahwes, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns unterweise aus seinen Wegen und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Belehrung ausgehen und das Wort Jahwes von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und Recht sprechen vielen Völkern. Und sie schmieden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Nicht nur nicht ausüben, auch gar nicht erst lernen. Schlechte Zeiten für die Rüstungslobbyisten. Man wünschte, dass diese Zeit bald kommt, wo es ein Ende hat mit Krieg und all den Schrecken. Jetzt sei mir erlaubt, noch einmal ein paar Sätze von Franz Delitzsch dazu vorzulesen. In jungen Jahren hatte ich einmal ein Buch geschrieben, das tausendjährige Königreich Christi auf Erden. Das war 20 Jahre lang lieferbar, von 1964 bis 1984. Vielleicht haben Sie es ja im Bücherschrank. Und da habe ich auch diese Stelle von Delitzsch damals zitiert, zu Jesaja 2, 2 bis 4. Der Prophet weissagt, dass der Berg, der den Tempel Jahwes trägt und also schon jetzt der dignitativ erhabenste aller Berge ist, dignitativ heißt der Würde nach, der erhabenste aller Berge, der einst auch äußerlich über alle Höhen der Erde hinaus ragen und wie ein König über seinen Untergebenen thronen wird. Jetzt sehen die in kühnen Kuppen und Säulen aufsteigenden Basaltberge Basans scheel und höhnisch auf den kleinen Kalkberg, den Jahwe erkoren, hernieder. Ein Missverhältnis, welches die Endzeit aufheben wird, indem sie das Äußere dem Inneren, die Erscheinung, dem Wesen und dem Werte gleich macht. So äußerlich erhöht wird der Gott erwählte Berg der Sammel- und Einheitspunkt der Völker, ein Strom, der entgegen der Natur, Paraphysin, sich von unten nach oben wälzt. Sie alle werden ihm zuströmen. Es ist der Tempel Jahwes, der nun weit in den Völkern sichtbar solche magnetische Anziehungskraft ausübt und mit solchem Erfolg. Wie vordem die Menschen in der Ebene Sinear einander entfremdet wurden und die Völker entstanden, so werden die Völker der einst auf dem Berge des Hauses Jahwes sich zusammenfinden und da wie Glieder einer Familie wieder befreunden. Und wie Babel, die Stadt der Verwirrung, der Ort war, von wo der Strom der Völker in alle Welt auseinanderging, so wird Jerusalem die Friedensstätte der Ort sein, wohin der Strom der Völker mündet und sich wieder vereinigt. Was sie treibt, ist Heilsbegierde. Heilsbegierde spricht sich aus in ihrer Benennung des Reisezieles. Sie nennen Moria den Berg Jahwes. Sie nennen den Tempel darauf das Haus des Gottes Jakobs. Sie wünschen, dass Jahwe sie lehre aus seinen Wegen, ein reicher Lehrstoff, mit dem sie nach und nach vertraut werden möchten. Gemeint sind die Wege, die Gott selber geht und die er die Menschen führt, die geoffenbarten Ordnungen seines Waltens und seines Willens. Heilsbegierde spricht sich in ihrem Reisevorsatz aus. Sie wünschen nicht allein zu lernen, sondern sind auch freudig entschlossen, nach dem Gelernten zu handeln. So wollen wir gehen auf seinen Pfaden. Was also die Völker wahrhaft glücklich macht, das kommt von Zion, Jerusalem. Dort sammeln sich die Völker, von da nehmen sie es in ihre Heimat mit. Und so wird Zion, Jerusalem, der Quellort allumfassenden Segens. Denn seit Jahwe den Zion erkoren, ist nach Psalm 68, 18 die Heiligkeit des Sinai auf den Zion übergegangen, der nun einen Anblick gewährt, wie ihn der Sinai gewährte, als Gott durch seine Erscheinung mitten unter Engelmyriaden ihn mit Heiligkeit umgab. Was am Sinai für Israel begonnen hat, vollendet sich vom Zion aus für alle Welt. Das sind großartige Sätze eines wahrhaft großen Gelehrten, der sich dazu geäußert hat. Sechstens, Todesüberwindung. Und dazu möchte ich etwas sagen in zwei Teilen. Der Tod wird schon mal überwunden, graduell, teilweise durch Lebensverlängerung, durch gesteigerte Lebenserwartung, sagt uns Jesaja 65. Dann aber, sagt uns Jesaja 25 und 26, etwas über die volle Überwindung des Todes schlechthin. Und wenn ich etwas sage über Jesaja 65, dann möchte ich dazu bemerken, in diesen beiden letzten Kapiteln, 65 und 66, ist ja die Rede von neuem Himmel und neuer Erde. Gleichzeitig ist aber die Rede von Zuständen des tausendjährigen Reiches auf dieser alten Erde. Jesaja schaut hier verschiedene Dinge verschiedener Zeiten in einem Bilde zusammen. Synopsis, Zusammenschau. Ich hatte auch neulich so eine Zusammenschau. Und jetzt möchte ich Ihnen mal etwas erzählen von den Wäldern rings um Bad Liebenzell, wo ich mich gut auskenne und gern wandere. Das ist echter, urtümlicher Schwarzwald. Da sitze ich auf einer Bank und schaue hinüber. Jenseits des Tales liegt die Burg Liebenzell. Und mein erstauntes Auge sieht, die haben da ja ganz neu ein Terrassenhaus dahin gebaut. Also neben die Burg haben sie sowieso ein neues Haus gebaut. Internationales Forum nennt es sich stolz. Das weiß ich, das habe ich schon seit ein, zwei Jahren beobachtet. Internationales Forum Burg Liebenzell, ich sehe da bloß keine Menschen. Absolute Leere und Öde, vielleicht eine Fehlinvestition vom Land Baden-Württemberg mitfinanziert. Das liegt wunderbar an einem Abhang. Vielleicht machen sie eines Tages Eigentumswohnungen draus, wenn da keine Leute kommen, Jugendgruppen aus aller Welt. Man kann sich schnell was in den Kopf setzen und nachher klappt es nicht. Aber das ist jetzt nicht mein Thema, sondern ich sehe auf meiner Bank, neben der Burg Liebenzell und neben dem Internationalen Forum, da steht ja noch ein Haus, ein Terrassenhaus, wunderbar am Hang. Ja, das habe ich ja vor Monaten noch gar nicht gesehen. Naja, heute kann man ja schnell bauen, das geht ja in Windeseile, wunderschön. So, dann wandere ich weiter und nach 10 Minuten gucke ich wieder da durch die Bäume hinüber. Das Terrassenhaus ist weg. Ach so. Und dann wandere ich nochmal 10 Minuten und dann sehe ich mein Terrassenhaus wieder, aber nicht mehr bei der Burg, sondern das ist durch ein Tal getrennt auf einer Anhöhe, bei einer Straße, da liegt das Terrassenhaus. Das war so eine Zusammenschau getrennt liegender Dinge, durch ein Tal getrennt. So sieht Jesaja die Dinge. Er sieht neue Erde, neue Himmel, neue Erde und Zustände der alten Erde, die sieht er in einem Bilde beieinander. Später war es dann dem Johannes auf Patmos geschenkt, die Dinge in der Reihenfolge genauer darzustellen, Offenbarung 20 und 21 und 22. Bevor ich also was sage über die totale Überwindung des Todes, erstmal kommt eine Lebensverlängerung in Sicht. Gesteigerte Lebenserwartung. Ja, ja, das haben wir ja heute schon. Und ich erinnere mich an meine Jugendzeit. Mein Vater ging mit mir zu einem Bauernhof im Westfälischen, Ostwestfalen, bei Flotow an der Weser. Und da sagte mein Vater, da siehst du jetzt einen ganz alten Mann sitzen, einen ganz alten Mann. Ja, der hockte da in der Ecke und schmauchte sein Pfeifchen und die Leute sagten, der Mann ist 70 Jahre alt. Haben Sie schon mal so einen Alten gesehen? Das war damals in den 30er Jahren ein hohes Alter. Jetzt mache ich einen Sprung von 30er Jahre in die 60er Jahre. Da hatten wir eine schöne Freizeit in Interlaken in der Schweiz, wunderbar. So eine nette kleine Freizeit mit 20 bis 25 Leuten im Chalet von Marie Bachmann in Untersee bei Interlaken. Und während der Freizeit, ich hatte über den Epheserbrief, da sagte jemand, dieser Bruder, siehst du den da hinten, der ist 80 und fährt nach Auto. Oh ja, inzwischen habe ich mehrere 90-jährige Autofahrer kennengelernt, mindestens 3 schon in meinem Leben und warte auf einen 95-jährigen oder 100-jährigen. Das mag ja noch kommen. Wir haben eine Lebenserwartung, aber nun soll dann das Lebensalter noch weiter steigen, wie das Alter der Bäume. Und was sagen die Sozial- und Rentenkassen dazu? Die braucht man im Reich des Messias gewiss nicht mehr. Jesaja 65, 17. Denn siehe, ich schaffe neue Himmel und eine neue Erde und man wird es frühere nicht mehr gedenken, noch wird es jemand in den Sinn kommen, wörtlich zum Herzen aufsteigen. 65, 19. Und ich werde jubeln über Jerusalem und mich freuen über mein Volk, und es soll nicht länger in ihr gehört werden die Stimme des Weinens und die Stimme des Schreiens. Nicht soll ferner von dort her kommen ein Säugling von nur wenigen Tagen Lebenszeit und ein Greis, der seine Tage nicht erfüllte, sondern als Jüngling wird der Hundertjährige sterben und als vom Fluch getroffener Sünder wird gelten, wer nur 100 Jahre alt wird. So kann man das wohl wiedergeben, sinngemäß, wörtlich, und der Sünder wird als 100-Jähriger verflucht werden. Und sie werden Häuser bauen und auch bewohnen und Weinberge pflanzen und selbst deren Frucht genießen. Sie werden nicht bauen und ein anderer dort wohnen, sie werden nicht pflanzen und ein anderer es essen, denn wie die Tage Lebenszeit der Bäume werden die Tage meines Volkes sein und das Erzeugnis ihrer Hände. Alters der Menschen, wie ja auch die Kraft der Sonne und wie ja auch die Produktion des Ackers nach anderen Stellen eine gesteigerte sein wird. Nicht nur wie heute von durchschnittlich 60 bis 80 Jahren auf 80 bis 100, auch nicht nur auf 110 wie Josef, auch nicht nur 120 wie Mose, auch nicht 175 wie Abraham. Eher dürften die Werte der Urväter von 1. Mose 5 wieder erreicht werden. Sie wissen vielleicht, wie alt der älteste Mensch wurde, Methusalem, 969, wenn ich nicht mich irre, 969, aber einen Tausender hat kein Mensch erreicht. Vor Gott sind wir alle ein Dachfliegen. 1000 Jahre sind vor ihm wie ein Tag. Keiner hat das erreicht. Es geht wieder, gibt eine Steigerung bis in die Tage der Urväter. Was hat man früher über die Bibel gespottet? Ach, der Mose, der soll 120 Jahre alt geworden sein, sowas gibt es doch nicht. Ja, vor ein paar Jahren ist eine Französin 123-jährig gestorben. Und 100 zu erreichen ist jetzt in unserer Zeit schon gar nicht mehr so sehr außergewöhnlich. In Klammern, was nicht bedeutet, dass ich mir das wünsche. Also da gibt es dann wieder das Alter der Urväter von 1. Mose 5, das geht in die 400, 500 oder mehr. Es ist weder Spott noch Übertreibung, wenn in Vers 20 ein 100-Jähriger als Jüngling bezeichnet wird. Aber Jesaja hat noch Größeres gesehen und in Jesaja 25 finden wir wirklich die Todesverschlingung, das Hinwegtun des Todes geweissagt. 25, Vers 6 bis 8. Da ist auch zunächst die Rede von dem Friedensreich des Messias und was der Herr dort den Völkern bereitet. Aber dann blickt er plötzlich ganz ans Ende, dass der Tod völlig hinweggetan werden soll. Und das bereitet Jahwe der Heerscharen allen Völkern auf diesem Berg ein Gastmahl mit Fettspeisen, ein Gastmahl mit abgelagerten Weinen, Hefenweinen und markigen Fettspeisen mit geläuterten Hefenweinen. Und er verschlingt, beseitigt auf diesem Berg die Schleierhülle, die alle Völker umhüllt und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Es ist also nicht nur über Israel eine Decke gedeckt, soweit sie den Herrn noch nicht erkennen, sondern über die Völker natürlich ist eine Decke gedeckt. Sie sind verhüllt, sie haben keinen wahren Durchblick für die Dinge Gottes. Sie sehen nur das Sichtbare. Und diese Schleierhülle, die alle Völker umhüllt, wird er wegtun zu wahrer Erkenntnis. Er verschlingt den Tod für immer. 25, Vers 8. Er verschlingt den Tod für immer und der Herr Jahwe, der ewig Seiende, der wirklich Seiende, der wirksam Seiende, der ewig Seiende, beständige Getreue, wischt die Tränen von allen Gesichtern ab und die Schmach seines Volkes schafft er fort von der ganzen Erde. Wahrlich, Jahwe hat geredet. In solche Höhen letzter Hoffnung blickt man im Alten Testament nur selten. Auch in Jesaja 26, 19 haben wir Ähnliches. Wieder aufleben werden deine Toten, meine Leichen auferstehen. So Sonst findet man das im Alten Testament nicht allzu oft, noch in Psalm 16, 10 und 11 oder Hosea 13, Vers 14, während ja im Neuen Testament der Sieg über den Tod und die Verheißung der Totenauferstehung immer deutlicher und mächtiger bezeugt wird. Sie kennen Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich leben glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Sie kennen das wunderbare Kapitel 1. Korinther 15. Und da nimmt ja auch der Paulus auf dieses Jesaja-Wort Bezug, indem er es zugleich ein wenig verändert. 1. Korinther 15, da lesen wir ja, 1. Korinther 15, 54, wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Er verschlingt den Tod für immer. Und es steht ja auch in 1. Korinther 15, 26, für mich eines der wichtigsten Worte in der ganzen Bibel, bedeutungsschwer. 1. Korinther 15, 26, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Und der Bruder Professor Ernst Ferdinand Ströder, der von 1846 bis 1922 lebte, hat sich seinerzeit in einem Buch 1915 die Mühe gemacht, auf 20 Seiten nachzuweisen, dass auch die Hölle ein Ende hat und der Feuersee ein Ende hat. Denn der Feuersee wird genannt der zweite Tod. Und hier könnte nicht gesagt werden, der Tod wird als letzter Feind hinweggetan, wenn da noch ein schlimmerer Feind darauf warten würde. Ströder sagt mit Recht, was wäre das für ein Gott, der sie alle aus dem ersten Tod durch Auferstehung wieder herausholt, zu welchem Zweck, um die größte Masse davon in einen zweiten, noch schrecklicheren Tod ohne Aufhören zu bringen. Das ist das Gottesbild, das viele Fromme haben. Völlig verkehrt, völlig daneben, das macht doch Gott nicht. Er wird den Tod in jeder Form beseitigen. Ich habe diese wertvollen Ausführungen von Ströder, diese 20 Seiten, vorbereitet für Gnade und Herrlichkeit. Nächstes Jahr, freuen Sie sich schon mal auf den Mai, in Januar-Nummer und März-Nummer, wertvolle Sachen von Herbert Heinisch. Und auch von einem jungen Bruder, Ingo Maes, kommt was Interessantes in Heft 1 und in Heft 2 von Rainer Wörz und in Heft 3 von Bruder Ströter und in Heft 4 nochmal von Herbert Heinisch. Sie sehen, das neue Jahr hat für mich schon begonnen, 2006. Da bin ich feste an der Vorbereitung und tippe das auf Computer, damit ich, wenn ich an die Hefte dann komme, sie zusammenzustellen, schon mal was da liegt. Er verschlingt den Tod für immer. Der Tod wird als letzter Feind hinweggetan, und zwar bleibt dann kein Tod mehr übrig. Was immer geistlich, leiblich, erster Tod, zweiter Tod, unter Tod verstanden werden kann. Aber gehen wir noch weiter. Siebtens, allumfassende Unterwerfung und Rettung. Da gibt es so eine feine Aufforderung des Allerhöchsten an die Völker in Jesaja 45. Auch ein Wort, das dann Paulus im Neuen Testament aufgreift. Jesaja 45, ab Vers 22 bis 25. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle Enden der Erde. Wendet euch zu mir, freundliche Einladung. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle Enden der Erde, denn ich bin Gott und da ist sonst keiner. Ich habe bei mir selbst geschworen und aus meinem Munde ist Gerechtigkeit ausgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Mir wird jedes Knie sich beugen, jede Zunge mir schwören. Nur in Jahwe wird man sagen, habe ich Gerechtigkeitsfülle, wörtlich Gerechtigkeiten und Stärke. Zu ihm werden kommen und sich dabei schämen, die gegen ihn im Zorn entbrannt waren. In Jahwe wird gerechtfertigt werden und sich rühmen die ganze Nachkommenschaft aller Same Israels. Nur in Jahwe wird man sagen, habe ich Gerechtigkeitsfülle und Stärke. Dieses kleine Wörtchen nur, das sagt mir sehr viel. Nur in Jahwe, Sie sind geheilt von den eigenen Wegen. Sie haben genug davon, anderswo nach Gerechtigkeit und Hilfe und Stärke Ausschau zu halten. Es kommt der Punkt, wo die Völker sagen, Herr, wo die Geschöpfe sagen, nur du, nur du. Wir haben lange genug anderes probiert und es führt uns nur in die Irre. Nur du allein. Das ist ein erstaunlicher Fernblick, an welches neutestamentliche Wort erinnert uns der Vers 22? Was haben wir im Neuen Testament an ähnlichen Einladungen? Hier sagt Gott so freundlich, wendet euch doch zu mir, solange du nicht zu mir hinschaust, solange du dich abwendest und guckst anderen Sachen nach, da kannst du nicht errettet werden. Wendet euch zu mir, schau erst mal auf mich, hör auf mein Wort und dann kannst du auch gerettet werden und das gilt allen Enden der Erde. In 2. Korinther 5 heißt es, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist alles bereit, lasst euch versöhnen. Die Versöhnung der Welt ist geschehen am Kreuz auf Golgatha. Wendet euch zu mir und lasst euch retten. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft an den Sünder. Und das geht nicht automatisch. Dazu ist Evangelisation und Mission nötig und dazu ist eine Bekehrung, eine Umwendung nötig. Das Ja des Herzens. Denn Gott zwingt uns seine Gnade und seine Rettung nicht auf. Er wirft uns das nicht so einfach hinterdrein, wenn wir es nicht wollen. Und wie wir vielleicht wissen, hat ja Paulus auch dieses Wort im Neuen Testament übernommen und er hat es dem heilsgeschichtlichen Fortschritt angepasst. Philipper 2, 9-11. Dem heilsgeschichtlichen Fortschritt angepasst, hat er es verändert. Jesaja 2. Da ist ja die Rede, Philipper 2, Vers 8. Jesus erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Und jetzt heißt es nicht nur alle Enden der Erde, sondern es wird noch erweitert. Jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, Jesus Christus ist Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Hier im Alten Bunde, da heißt das Bekenntnis, nur in Yahweh habe ich Gerechtigkeiten und Stärke. Und hier in Philipper 2 heißt es dann, dass alle Zunge bekennt, Jesus Christus ist Herr. Die satanische Willensopposition existiert nicht mehr. Das Reich des Satans gibt es nicht mehr zur Ehre Gottes des Vaters. Schließen möchte ich, indem ich noch ein paar Worte zu unseren Herzen reden lasse, aus den Kapiteln Jesaja 41, 43, 44. Was Gott dort sagt für Israel, das gilt zunächst Israel. Das wollen wir auch Israel lassen. Es hat damals die Tröstung Gottes erlebt durch die Rückführung von Babylon. Aber Israel ist immer noch nicht am Ziel seiner Wege. Es braucht weiteren Trost bis hin zu dem Punkt, da kann ich auch immer wieder nur staunen, bis hin zu der Aussage von Jesaja 12, wo Israel einmal sagen wird, noch nicht heute, noch nicht jetzt, aber irgendwann in der Zukunft, an jenem Tage wirst du sagen, ich preise dich, Yahweh. Ja, da gefällt mir die revidierte Elberfelder nicht. Es wagen gar nicht alle Übersetzungen hier genau zu übersetzen in 12 Vers 1. In meinem Buch steht es dann schon besser. An jenem Tage wirst du sagen, ich preise dich, Yahweh, dass du, weil du mir gezürnt hast und dein Zorn hat sich gewendet und du tröstest mich. Am Ende der Wege rückblickend kann Israel sogar für das Schlimme danken, für den Zorn, der sich dann aber gewendet hat. Wendung des Zornes, etwas Wunderbares. Und wenn dann die Liebe Gottes sich frei entfalten kann und der Zorn sich wendet. Jesaja 41. Was Gott hier Israel sagt, das lassen wir Israel, aber wir dürfen uns diesen Trost, diesen Zuspruch der Liebe Gottes der so wunderbar erklingt in den Kapiteln 40 bis 45, den dürfen wir uns natürlich auch persönlich für unser Herz und Leben nehmen. Gott liebt ja nicht die Glieder des Leibes weniger als Israel. Deshalb dürfen wir diese Worte praktisch erbaulich auf uns anwenden. 41, 8 bis 10. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe. Jakob steht für das alte Wesen, so sagten wir gestern Abend, und Israel steht für das neue Wesen. Auch wir haben eine alte Natur, eine Jakobsnatur und eine neue Natur, Israel-Natur. Gott hat uns erwählt, obwohl er den Jakob als Jakob genau erkennt und durchschaut. Und er kennt auch unser altes Wesen, er kennt unsere unguten Eigenschaften, alles das kennt er. Und trotzdem hat er uns erwählt. Ich will dich haben, ich will dich nehmen, vor Grundlegung der Welt. Ich werde dich schon ändern, ich werde dich schon packen. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes, du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden her gerufen habe, zu dem ich sprach, mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt und nicht verschmäht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Immer wieder erklingt in diesen Kapiteln ab 40 das Göttliche, fürchte dich nicht. Wie oft wird es ja Israel zugerufen? Und die Begründung lautet nicht, so schlecht bist du ja auch wieder nicht, das wirst du schon schaffen, so schlimm wird es nicht kommen. Nein, fürchte dich nicht, denn ich, fürchte dich nicht, denn ich. Achten Sie mal drauf in den Kapiteln 41 und weitere. Und achten Sie auch auf die Verben, auf die Zeitwörter, die hier gebraucht werden. Ich habe dich erwählt, ergriffen, gerufen, nicht verschmäht. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich. Das alles dürfen wir uns auch zu eigen machen. Sind wir da nicht erwählt, sind wir da nicht gerufen, hat er uns da nicht ergriffen. Das dürfen wir alle für uns auch nehmen. Er ist es, der uns stärkt, der uns hält, der uns ergriffen hat, erwählt hat. Oder 41, Vers 14. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Ich helfe dir, spricht Jahwe, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Oder 43, 1 und 2. Aber jetzt, so spricht Jahwe, der ewig Seiende, der wirklich Seiende und wirksam Seiende, der beständige Getreue, der Unwandelbare, der fürchte dich nicht, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Dieses Wort aus 43,2 bedeutet ja nicht, dass Gläubigen nie was passieren kann, weder eine Überflutung noch ein Brand. Auch Häuser von Gläubigen sind schon abgebrannt oder im Krieg getroffen worden von Bomben. Eduard König hat es wohl richtig gemacht, das hat er zunächst mal auf den Rückmarsch Israels durch die Wüste bezogen. Wenn ihr je an Wasserfluten kommt oder wenn du von einem Wüstenbrand bedroht wirst bei deiner Rückkehr nach Jerusalem aus Babylon, so bin ich bei dir und bringe euch gut nach Hause. 43,1, ich habe dich geschaffen, ich habe dich gebildet. Er hat auch uns geschaffen in Christus Jesus zu einem neuen Leben. Und nachdem er uns geschaffen hat, da ist er nun dabei, uns zu bilden, uns zu formen. Denn wir sollen ja nicht bleiben, wie wir sind. Nach dem Schaffen kommt das Bilden, das Formen, das Prägen, auch durch Leiden. Und dann noch 44, 1 bis 3 zum Schluss. Aber nun höre, Jakob, mein Knecht, und Israel, den ich erwählt habe, so spricht Jahwe, der dich gemacht und von Mutterleibe an dich gebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und Jeschurun, der Gerade, der Aufrichtige, den ich erwählt habe, denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Auch hier wieder, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Es gibt ja so manches, wovor wir auch Angst haben, was auf uns zukommen könnte. Halten wir uns an die Zusage des großen Gottes, fürchte dich nicht, denn ich, fürchte dich nicht, denn ich habe dich geschaffen, habe dich gebildet. Ich mache weiter mit dir, ich verlasse dich nicht, ich habe dich erwählt, ich führe dich, ich stärke dich, ich halte dich. Mögen wir das auch erleben dürfen. Amen.
Höhepunkte des Propheten Jesaja. Heute Morgen heilsames Gericht, dann messianisches Reich, sodann Todesüberwindung und zuletzt auch allumfassende Unterwerfung und Rettung. Und wir haben gemerkt, dass Bruder Heinz Schumacher uns noch einige Punkte nachher nannte, und ich dachte, wenn wir jetzt unseren Bruder bitten würden, fahr doch fort, dann kämen aus den 7 Punkten vielleicht einmal 70 zustande. Ja, wenn wir den Propheten Jesaja lesen, werden wir viele Höhepunkte finden. Und es ist schon wert, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und darin Richtschnur und Weisung für unser Leben empfangen. Ich dachte noch auch an ein Wort des Apostels Paulus in Römer 15. Da zitiert Paulus auch Psalmen und auch Jesaja. Und das möchte ich uns zum Abschluss dieser Morgenstunde noch lesen. Da heißt es von Vers 10 an, Römer 15, 10, und wiederum sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volke. Und wiederum, lobet den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wiederum sagt Jesaja, es wird sein, die Wurzel Isais, der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen. Auf den werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das schenke uns der Herr. Möchte noch jemand mit uns beten?
Ach, ich lasse uns noch aufschlagen. 85. Jesus ist gekommen.